Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ein Erpresser. Ein Mörder. Anfang des Jahres 2001 fürchtet sich ganz Italien vor dem angekündigten Blutbad. Die Indizien auf einen Täter sind verschwindend gering bis nicht vorhanden. Doch was klar wird, ist, er hat eine besondere Faszination für die Zahl 12. Als schließlich der Täter gefunden wird, meint er, Stimmen hätten ihm befohlen, diese Taten zu begehen. Andere sind sich da nicht so sicher. Servus, grüß euch, herzlich willkommen bei Darf's ein bisserl Mord sein, dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer und meistens sage ich es am Ende, aber diesmal will ich es auch nochmal am Anfang sagen. Ich freue mich so, wenn ihr diesem Podcast folgt und ihm 5 Sterne gebt in eurer Podcast-App. Wer sich für eine Mitgliedschaft oder auch eine Geschenksmitgliedschaft zu Weihnachten interessiert, weil ja, die kann man auch verschenken, den Link dafür findet ihr in den Shownotes zur Folge. Und es ist für mich und diesen Podcast, diese Arbeit, die ich liebe, wirklich eine große Unterstützung. Und jetzt geht's los mit dem Fall. Am 11. Januar 2001 geht auf dem Mailänder Polizeipräsidium ein Drohbrief ein. Die Verfasser fordern 12 Milliarden Lire, um den Mord an unschuldigen Bürgern in einer italienischen Stadt zu verhindern. Der Brief ist mit einem Normographen verfasst worden, einer Schriftschablone, wie sie auch auf manchen Schullinealen drauf sind. Lire sind bis 31. Dezember 2001 die offizielle Währung Italiens und das wären damals gleich nach der Währungsumstellung 6.192.000 Euro gewesen, was heute angepasst an die Inflation über 10 Millionen Euro entspräche. Ich habe zuerst zu wenig Nullen eingegeben beim Rechner und habe mir gedacht, aha, naja, also wegen 6.000, nein, 6 Millionen. Ganz andere Preisklasse. Die anonymen Verfasser bitten um die Veröffentlichung eines bestimmten Artikels in der Tageszeitung Corriere della Sera. Das ist eine Erpressung. Wir wollen 12 Milliarden, sonst werden wir wahllos Menschen in jeder Stadt töten. Es wird ein Blutbad geben. Sie müssen diese Anzeige im Corriere della Sera veröffentlichen. Gelernter Drechsler gesucht, 12 Jahre Erfahrung und eine Handynummer. Bis zum 15.01.01. Wenn Sie sich nach den ersten Morden nicht melden, werden wir Kopien an Fernsehen und Zeitungen schicken und vielleicht will es uns jemand nachmachen. Wir werden Terror entfesseln. Die Polizei geht auf die Forderung ein und wie gewünscht wird am 15. Januar diese Anzeige mit einer Handynummer veröffentlicht, in der Hoffnung, dass sich die Personen hinter diesem Brief melden würden. Schließlich könnte es sich um einen Angeber handeln, um jemanden, der nur auf Aufmerksamkeit durch Provokation aus ist. Dann kann man mal drüber reden, bevor es vielleicht doch noch eskaliert und jemand sterben muss. Doch auf dieser Handynummer rufen nur Personen an, die tatsächlich an der angeblich ausgeschriebenen Stelle interessiert sind. 2 Wochen später, in der Nacht des 25. Januar 2001, erhält die Polizei in Padua einen Notruf. Passanten ist ein Taxi aufgefallen, das mit eingeschalteten Scheinwerfern in einer Gasse steht und hinter dessen Steuer eine bewusstlose Person lehnt. Es ist Pier Paolo Lisandron, der Fahrer des Taxis. Jemand hat ihm von hinten in den Kopf geschossen. Die Türen des Autos sind geschlossen und der Schlüssel steckt noch im Zündschloss. Pierpaolo ist noch am Leben, als der Rettungswagen eintrifft, doch wenig später erliegt er im Krankenhaus seinen Verletzungen, ohne das Bewusstsein wieder erlangt zu haben. Es ist ein kaltblütiges Verbrechen, das hier begangen wurde. Die Ermittler finden am Tatort, also in oder am Taxi, keine Spur, keine Haare, keinen Finger oder Fußabdruck, der eindeutig zum Mörder führen könnte. In einem Taxi, das in dieser Nacht und denen davor mehr als nur einen Gast hatte und in einer halbwegs belebten Straße durch die seit dem Schuss viele Personen gelatscht sind, ist es schwierig, etwas zu finden. Ein Raub kann als Motiv ausgeschlossen werden. Dem 38-jährigen Opfer wurde nichts gestohlen, weder seine Brieftasche mit den Tageseinnahmen von etwa 400.000 Lire noch andere persönliche Gegenstände. Er hat nur eine Kugel von hinten in den Kopf bekommen. Keine Schläge, keine Abwehrverletzungen. Wer könnte ihn getötet haben wollen? Einen Mann wie jeder andere, mit einem völlig normalen Leben, ohne Affären, ohne finanzielle Schwierigkeiten oder Drogenprobleme. Bei der Obduktion wird klar, dass diese Kugel großen Schaden an seinem Gehirn angerichtet hat. Er hätte nicht gerettet werden können. Anhand des Mantelgeschosses, das aus seinem Schädel extrahiert wird, können die Gerichtsmediziner schließen, dass es sich um einen Revolver des Kalibers 32 des Herstellers Ira Johnson gehandelt hat. Es ist ein mittelgroßes Geschoss aus reinem Blei, ohne Bronze- oder Kupfermantel und hat eine äußerst zerstörerische Wirkung. Denn wenn es auf einen Gegenstand trifft oder in diesem Fall auf einen menschlichen Körper, auf einen Schädel, verformt es sich und verursacht dadurch automatisch mehr Schaden in dem Gewebe, das es durchdringt. Fun Fact am Rande: Verglichen mit bekannten Namen wie Smith & Wesson oder Colt, dessen Name sowieso zu einem Pseudonym für Revolver jeglicher Hersteller wurde, ist Ira Johnson bei Nicht-Waffen-Freaks eher unbekannt. Allerdings wurden die Revolver von Ira Johnson sowohl bei der Ermordung des US-Präsidenten William McKinley im Jahr 1901 als auch von Senator Robert F. Kennedy im Jahr 1968 verwendet. Ob diese Verbindung vom Täter beabsichtigt war, das ist möglich, aber unwahrscheinlich. Die Menschen in Padua und vor allem die Taxifahrer haben nun verständlicherweise Angst. Die Ermittler haben kein Motiv, keinen Täter, nicht einmal einen ordentlichen Hinweis, dem sie folgen können. Wechseln wir den Standort und gehen zurück nach Mailand. Hier kommt am 1. Februar eine zweite, wiederum mit einer Schriftschablone geschriebene Notiz im Polizeipräsidium an. Sie ist mit Padua 1 unterzeichnet. Der Brief wurde am 30. Januar verschickt, also am Tag nach dem Mord an Pierpaolo. In diesem Brief erklärt der Täter oder erklären die Täter, dass der Mord an dem Taxifahrer kein missglückter Raubüberfall war, wie die Presse danach fälschlicherweise berichtet hatte, und fordert erneut eine Anzeige im Corriere della Sera, in der ein Dreher mit 12 Jahren Erfahrung gesucht werden soll. Hier steht: Wir werden so lange weitermachen, bis Sie im Corriere della Sera diese Anzeige veröffentlichen. Fachmann für Drechselarbeiten gesucht, 12 Jahre Erfahrung. Und eine Handynummer, Padua 1. Wie viele Holzhandwerker auf Arbeitssuche sich nun melden, ist mir nicht bekannt. Aber es ist schon ein bisschen komisch, dass es immer so eine Anzeige sein muss, oder? Was da wohl dahinter steckt? Am 11. Februar wird in einer Wohnung nahe der Ponte Corvo, wiederum in Padua, der leblose Körper eines Mannes gefunden, der in einer Blutlache liegt. Es ist der 38-jährige Walter Boscolo, Teilhaber einer Immobilienagentur. Er wurde mit 3 Schüssen in den Hinterkopf getötet. Die Tatwaffe ist ebenfalls ein Revolver des Kalibers 32 von Ira Johnson. Doch im Gegensatz zu dem Taxi liefert dieser Tatort ein paar mehr Details. Der Mörder hat neben der Leiche 2 Spielkarten abgelegt, einen Karo-König und einen Herz-König. In einem Umschlag befindet sich außerdem ein Zettel mit 2 mit einer Schablone geschriebenen Zeilen darauf. Auch dies ist kein Raubüberfall. Kontaktieren Sie den Polizeipräsidenten von Mailand. Die Vermutung liegt nahe, dass es sich also hier um denselben Täter handelt wie 12 Tage zuvor bei Pierpaolo Lissandron. Könnte die Polizei es hier mit einem Serienmörder zu tun haben? Oder einem Serienmörder in the making? Und was hat das alles bitte mit Mailand zu tun, einer Stadt in 230 Kilometer Entfernung? Die Indizien, die den Ermittlern zur Verfügung stehen, sind spärlich. Aber in Walter Boscolos Terminkalender ist ein Eintrag, dass er am 10. Februar um 12.30 Uhr einen Termin mit einem Kunden vereinbart hatte, um ihm diese Wohnung, in der er gefunden wurde, zu zeigen. Dieser Kunde soll ein gewisser Herr Pertini sein. Haben wir hier also schon den Namen des Mörders? Ist es ein Unschuldiger, der mit der Tat nichts zu tun hat? Oder ist es ein Deckname? Es könnte nämlich, vermuten manche, auch ein Verweis auf den ehemaligen italienischen Präsidenten sein, Sandro Pertini. Immerhin gibt es diesmal Zeugen, die meinen, einen gepflegten, gut gekleideten Mann zwischen 35 und 40 gesehen zu haben, ungefähr 1,80 Meter groß. Ihn habe der Makler in das Objekt geführt. Und aufgrund der Verbindung zu den in Mailand eingetroffenen Drohbriefen fällt auch auf, dass er nicht nur 12 Milliarden Lire eingefordert hatte, sondern auch genau 12 Tage zwischen den Morden liegen. Und die Anzahl der Jahre, die der per Anzeige gesuchte Drechsler haben soll, ist auch genau 12. Das kann doch kein Zufall mehr sein, oder? Bestimmt hat der Täter eine Vorliebe für diese Zahl. Sollte er so weitermachen, wäre der nächste Mord in 12 Tagen, also am 22. Februar, zu erwarten. Die Bewohner von Padua sind nach diesen jüngsten Morden in Aufruhr. In der Stadt herrscht bei vielen Bürgern Angst. Die Presse ist schnell mit dem wenig einfallsreichen Namen Monster von Padua zur Stelle. Es gibt auch schon das Monster von Udine und das Monster von Florenz. Irgendwie sind sie in Italien anscheinend immer Monster. Über beide habe ich übrigens auch schon Episoden gemacht. Und wie es in solchen Situationen nun einmal ist, machen schnell Verdächtigungen die Runde. Die Staatsanwaltschaft ermahnt die Bewohner der Stadt zu extremer Vorsicht, besonders was das Treffen von Unbekannten angeht. Doch schließlich können die Ermittler den Anruf zurückverfolgen, bei dem der Termin für diese Wohnungsbesichtigung mit Walter Boscolo ausgemacht worden war. Dieser Anruf wurde am 8. Februar um 15.38 Uhr von einem öffentlichen Telefon ausgetätigt, einer Telefonzelle, die sich in der Notaufnahme des Krankenhauses von Noventa Vicentina befindet, einer Gemeinde etwas südwestlich von Padua. Von diesem selben Telefon aus wurde nicht nur Walter kontaktiert, sondern auch mehrere andere Immobilienmakler, immer von einem Herrn Pertini. Es stellt sich heraus, dass der sich bereits am 18. Januar mit einem weiteren Immobilienmakler in einem Haus getroffen hatte und nach dem ersten Termin noch zweimal. Der Mann lebt, ihm ist nichts geschehen und er kann sich gut an das Gesicht des Verdächtigen erinnern. Die Polizei arbeitet nun mit Hochdruck daran, die Identität des Mörders so schnell wie möglich zu ermitteln, um weitere Bluttaten zu vermeiden. Schließlich gelingt es ihnen, die Prepaid-Karte ausfindig zu machen, mit der diese Anrufe getätigt wurden, und sie schaffen es, alle damit getätigten Anrufe zurückzuverfolgen. Zu den Maklern, aber auch unter anderem zu einer älteren Dame aus Palermo. Die wiederum hat einen Sohn, der in Venetien lebt. Wie passend, Padua liegt in Venetien. Sein Name ist Michele Profeta. Er ist nun Verdächtiger Nummer 1. Aber wer ist er? Michele kommt am 3. Oktober 1947 als zweiter Sohn einer Hausfrau und eines leitenden Angestellten eines bekannten Gasunternehmens in Palermo zur Welt. Kurz nach seiner Geburt stellen Ärzte bei ihm eine Herzfehlbildung fest, die verursacht jedoch zum Glück keine besonderen Behinderungen. Das Ehepaar Profeta hat das Leben seiner Kinder bereits geplant. Sie sollen angesehene, wichtige und vor allem auch gut bezahlte Leute werden. Micheles älterer Bruder Maurizio wird ihm sein Leben lang als unerreichbares, tolles Vorbild dargestellt. Aber sowohl Michele als auch Maurizio machen keine große Karriere. Michele interessiert sich für Philosophie, liebt Motorräder und Kampfsportarten. Nach der Schule schreibt er sich für ein Jurastudium ein, kann das allerdings nicht abschließen. Und zudem entwickelt er bereits in sehr jungen Jahren eine Spielsucht. Auf Geheiß seiner Mutter muss der junge Mann auch seine große Liebe Concetta verlassen, ein zierliches Mädchen mit blauen Augen, das der sizilianischen Mamma, einer äußerst autoritären Frau, nicht gut genug ist für ihren Bub, weil ihre Familie ihr zu arm ist und zu niedrigen sozialen Status hat. Wenig später lernt Michele jedoch ein Mädel namens Adriana Sorci kennen, mit der sich alles zum Guten zu wenden scheint. Die beiden heiraten und im Alter von nur 23 Jahren ist er bereits Vater von zwei Kindern. Er wird in einem Immobilienbüro angestellt, doch bereits ein paar Monate später machen Spielschulden seine berufliche Laufbahn zunichte und schließlich scheitert auch seine Ehe mit Adriana. Doch wieder sieht es so aus, als wäre das nur ein kleiner Schnitzer in einem sonst glücklichen Leben gewesen, denn das führt immerhin dazu, dass Michele seine große Liebe Concetta wieder trifft. Die beiden heiraten einander 1979, innerhalb nur weniger Monate, und Michele wird erneut Vater zweier Kinder. Alles sieht endlich so gut aus. Die Frau, die er immer geliebt hat, ist seine Ehefrau und Mutter seiner Kinder geworden. Er ist bei einer Immobilienfirma angestellt und verdient gutes Geld. Aber dann macht er etwas, das man einfach nicht macht, liebe Leute. Er liest Conchettas Tagebuch. Was genau sie darin schreibt, kann ich euch leider nicht sagen. Geht uns auch nichts an. Aber es ist nicht immer schön, was man da so in seinen schwachen, verletzlichen Momenten reinkritzelt. Und es ist auch nicht immer nur eine Repräsentation seiner wahren Gefühle. Doch er liest das und für ihn bricht damit eine Welt zusammen. Seine Liebe zu Conchetta schlägt in Ablehnung um und er verpfuscht ein paar Aufträge. Schließlich wird er wegen Betrugs verklagt und kann endlich aufgrund einer Verurteilung in einem Zivilprozess nicht mehr als Immobilienmakler tätig sein. Nach einiger Zeit wird er Vertreter, dann eröffnet er ein Büro als Finanzvermittler. Er geht eine Beziehung mit seiner Sekretärin Antonella ein und gerät schließlich in die Hände von Wucherern. Kurz darauf muss er Konkurs anmelden. Da er jedoch nicht den Mut hat, Conchetta zu verlassen, beginnt er ein Doppelleben. Zwei Frauen, die nichts voneinander wissen. Um seinen Gläubigern zu entkommen, verlässt Michele 1996 Sizilien und zieht nach Venetien. Und zwar mit beiden Frauen, mit Conchetta und Antonella. Unter der Woche arbeitet er in Padua in einem Finanzunternehmen und lebt mit Antonella zusammen in Mestre. Das ist quasi Venedig. An den Wochenenden kehrt er zu Frau und Kindern nach Adria zurück. Zwischen den Orten liegen ca. 60 Kilometer und Padua ist ein kleiner Umweg Richtung Westen. Keine Ahnung, wie er den beiden erklärt, dass er diesen kurzen Weg nicht jeden Tag zurücklegen will oder was er am Wochenende so macht. Aber in einer romantischen Beziehung lässt man sich manchmal viel einreden, das sonst niemand verstehen kann. Zwei Häuser, zwei Frauen, vier Kinder. Zwei davon sind mit ihrer Mutter Adriana, Micheles erste Frau, immer noch auf Sizilien und ein einziges Gehalt. Die Dinge scheinen ganz gut zu laufen. Es darf jetzt nur nichts schief gehen. Und natürlich geht es schief. Michele wird gefeuert und findet sich erneut am Rande des Abgrunds wieder. Seine Träume von Ruhm und Erfolg sind kläglich gescheitert. Alles droht aufzufliegen. Er muss eine Lösung finden. Und was soll ihn aus der Misere reißen? Ausgerechnet ein Erpresserbrief an den Staat mit der Forderung von 12 Milliarden Lire und der Drohung, sonst ein Blutbad anzurichten.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Michele Profeta ist 53 Jahre alt und ich weiß ja nicht, wie gut er sich diesen Plan durchdacht hat, weil aus den 12 Milliarden Lire wird nichts. Diesen Teil des Plans scheint er irgendwie nicht so richtig zu verfolgen. Zumindest ist das in der Berichterstattung überhaupt nicht rausgekommen. Und stattdessen beginnt er, Leute zu ermorden. Nachdem die Ermittler durch den Vergleich der Anrufe, die mit ein und derselben Prepaid-Karte getätigt worden waren, bereits wissen, dass Michele Profeta auf der Liste der Verdächtigen von 0 auf Platz 1 gerutscht ist, zeigen sie dem Augenzeugen mehrere Bilder von Männern und ohne einen Moment zu zögern, zeigt der auf das Foto von Michele. Nicht auf einen seiner Brüder, nicht auf einen ganz anderen Mann, nur auf Michele. Zwar hatte es geheißen, dass Augenzeugen einen Mann zwischen 35 und 40 gesehen haben und Michele ist Anfang 50 und so jung schaut auch nicht aus, meiner Meinung nach. Aber sie wissen jetzt, okay, Michele wird wohl was damit zu tun haben. Die Jagd nach dem Mörder, einem potenziellen Serienmörder, endet am 16. Februar 2001 gegen 18.30 Uhr in der Via Carducci in Padua. Michele Profeta wird auf dem Weg aus dem Büro, in dem er arbeitet, von einer Polizeistreife angehalten. Er versichert, dass er nicht der Gesuchte sei und beteuert seine Unschuld, doch die Beweise sprechen gegen ihn. In seinen Häusern in Mestre und Adria werden ein Kaliber 32 Revolver der Marke Ivar Johnson sowie eine Schachtel mit Patronen gefunden, die mit denen übereinstimmen, mit denen Pier Paolo Lissandron und Walter Boscolo getötet wurden. In seinem Auto kann man außerdem das für die Drohbriefe benutzte Briefpapier, die Schreibschablone und ein Kartenspiel sicherstellen, bei dem die Könige fehlen. Die Beweise sind eindeutig. Seine Frauen geben ihm kein Alibi und sein Kollege sagt sogar aus, dass er ihn am Nachmittag des 8. Februar ins Krankenhaus von Noventa Vicentina begleitet hatte. Das passt mit der Zeit zusammen, zu der mit genau dieser Prepaid-Karte die Anrufe getätigt worden waren. Der Kriminologe Carmelo Lavorino erklärt: Profeta hat einen dilettantischen Fehler begangen. In der Gewissheit, ein Unternehmer zu sein, hielt er sich für schlauer als diejenigen, die ihn jagten. Er hat sich nicht um seine persönliche Sicherheit gekümmert, als er die Verbrechen beging. Bei der zweiten Tat war er völlig von einem Allmachtswahn überwältigt. Das beweist die Tatsache, dass er bei der Ermordung des Immobilienmaklers auch noch begann, den Tatort mit Spielkarten zu signieren und wurde deshalb erwischt. Offensichtlich war es nicht seine Absicht, erwischt zu werden, und mit Sicherheit hatte er davon fantasiert, auch noch andere Menschen zu töten. Die Notizen, die Profeta an den Mailänder Polizeipräsidenten schickte, waren einerseits eine Rechtfertigung des Verbrechens und andererseits ein Fehdehandschuh für diejenigen, die ihn jagten. Er wusste ganz genau, dass ihm niemand diese Geldsumme geben würde. Es war eine Provokation. Schließlich war Profeta ein Angeber. Jeder Serienmörder zeichnet sich durch die psychologische Signatur des Verbrechens und den Modus operandi aus. Profeta wählt Spielkarten, um den Mord zu signieren, weil der König seine Spielernatur repräsentiert. Er hat sich Systeme ausgedacht. Er war davon überzeugt, dass er die Natur des Spiels beherrschen konnte und projizierte daher seine Leidenschaft durch die Symbolik seiner Niederlagen auf den Tatort. Jeder Serienmörder stellt sich bei der Inszenierung des Tatorts als Sieger dar. Er war der Verlierer im Spiel, im Leben und in den zwischenmenschlichen Beziehungen. Und so stellte er sich hier als Sieger dar, als er einen Mord beging. Kurz gesagt, durch die Ausführung eines kriminellen Plans gelang es ihm, die Positionen umzukehren. Und er identifizierte sich selbst mit dem Pik-König, der für den Tod steht. Also, ich kenne mich nicht aus mit Karten. Er meint eben, dass der Pik-König für den Tod steht. Ich habe mal versucht, das zu googeln und auf kartenlegen-lernen.com steht, dass der Pik-König das Gericht symbolisiert, die Behörde, das Amt, Beamtenschaft, Staat, Kirche, Universität, Diplomatie, Politik oder Finanzamt und die Personifikation des weisen alten Mannes sei und von Recht und Ordnung spricht. Wie gesagt, keine Ahnung, ich zitiere hier nur, was auf dieser Seite steht. Es steht überall was anderes. Und es kann ja durchaus auch sein, dass diese Karte in Italien etwas anderes bedeutet als jetzt in Deutschland. Also, falls ihr eine Meinung habt zu der Bedeutung eines Pik-König, dann schreibt mir gerne eine E-Mail oder eine Nachricht auf Instagram. Zeugenaussagen, Indizien, die sich in erdrückende Beweise verwandeln, nicht existente Alibis und unwiderlegbare ballistische Gutachten bringen Michele Profeta schließlich vor Gericht. Er ist der Serienmörder in Spe, auch wenn er alles abstreitet. Und ich sage in Spe, weil viele Lehren davon ausgehen, dass man erst ab 3 Morden von einem Serienmörder sprechen kann. Heute sagen manche auch schon nein, bereits ab 2, wenn gewisse Bedingungen erfüllt werden. Wie zum Beispiel, dass man davon ausgehen kann, dass die Person noch mehr dieser Morde begangen hätte oder begehen würde, wenn man sie nicht gefasst hätte oder wieder rauslassen würde. Darum wird Michele Profeta meist als Serienmörder bezeichnet. Doch trotz der großen Beweislast gestaltet sich der Prozess nicht so einfach, wie man vielleicht meinen würde. Der Verdächtige beteuert weiterhin seine Unschuld und hat für alles eine Ausrede parat. Die Waffe hat er im Kofferraum gefunden, sie gehörte seinem Großvater und so weiter, ohne jegliche emotionale Regung, die Angst verraten könnte. Doch schlussendlich wird er zu lebenslanger Haft verurteilt und muss seine Strafe im Gefängnis antreten. Hier beginnt er, über seine Taten zu schreiben. Er gibt erstmals zu, dass er es getan hat und erklärt, warum er mit dem Töten begonnen hatte. Es sei eine Art rituelles Opfer gewesen, um sich vor dem Ruin zu retten. Er schreibt: Nun, in den letzten Tagen des Novembers 2000 passierte mir etwas Seltsames. Es war ein düsterer Morgen am Ende des Monats, ich glaube gegen 13 Uhr, und ich hatte in Marghera in der Nähe der Allee, die zur U-Bahn-Station Mestre führt, geparkt. Ich war gerade dabei, einige Formulare über Wahrscheinlichkeitsberechnungen auszufüllen. Sie kennen meine Manie für die Berechnungen von Rot und Schwarz und deren Reihenfolge im Roulette-Spiel, als ich plötzlich jemanden meinen Namen rufen hörte. Michele, Michele. Es war eine ruhige, schmeichelnde Stimme. Nicht der übliche Ton, den man benutzt, wenn man eine Person ruft, sondern ein seltsames, kurzes Echo. Ich blickte auf, sah mich um, aber niemand war zu sehen. Ich muss mich verhört haben, dachte ich und setzte meine Berechnungen fort. Ich dachte, ich muss mich wirklich ausruhen, ich bin zu gestresst. Ich wollte gerade weitermachen, als die Stimme wiederkam, noch zärtlicher als zuvor. Michele, hör mir zu, ich bin's. Ich legte alles beiseite und begriff, es war die Stimme meiner Patentante, die 20 Jahre zuvor gestorben war. Eine wunderbare Frau, die mir immer geholfen und mich sehr geliebt hatte. Ja, antwortete sie, ich bin hier, um dir zu helfen. Ich habe etwas, worüber du nachdenken sollst. Denke an die Opfer, die man seit der Antike gebracht hat, um sich bei den Göttern beliebt zu machen. Denke an das Opfer Jesu, an sein kostbares Blut, das für die Vergebung der Sünden der ganzen Menschheit vergossen wurde. Denke an die unschuldigen Opfer, die auf dem Altar des Friedens geopfert wurden. Nichts wird ohne ein Opfer erreicht. Auch du musst eines bringen, Michele. Dann sagte mir die freundliche Stimme, dass ich, um meine Probleme für immer zu lösen und Vergebung für meine Sünden zu erlangen, 2 unschuldige Opfer bringen müsse. Eines für den Gott des Guten und eines für den Gott des Bösen. Menschen, die vielleicht gegensätzlich sind. Also was sollte ich tun? Der Mörder rechtfertigt sich also nun, indem er meint, er habe getötet, weil eine Stimme es ihm befohlen habe. In einem Berufungsverfahren soll geklärt werden, ob Michele Profeta während der Planung und Ausführung der Morde bei klarem Verstand war. Sein Anwalt beharrt darauf, seinen Mandanten einem psychiatrischen Gutachten zu unterziehen. In mehreren Briefen schreibt Michele an seinen Anwalt weiter, dass er sich wie ein Priester gefühlt habe und dachte, dass diese Stimmen, die er hörte, gut wären. Diese Stimmen hätten ihn dazu gebracht, einen Taxifahrer und einen Immobilienmakler als Opfer zu wählen und ihnen von hinten in den Kopf zu schießen. Pier Paolo sei das Opfer für den Gott des Guten gewesen und der ebenfalls zufällig ausgewählte Walter sollte dem Gott des Bösen geopfert werden. Beide Male habe er das Gefühl gehabt, sich während der Tat von außen wie in einem Spiegel zu beobachten. Das Gute und das Böse. Götter. Und die Morde als einzige Chance der Erlösung nach einem schwierigen Leben mit Jobverlusten und 2 Lebenspartnerinnen, die nichts voneinander wussten. Aber stimmt das denn, dass er geglaubt hat, die alte, seit langem verstorbene Tante würde ihm den Schlüssel zu einem neuen Leben geben? Jeder im Gefängnis weiß, dass Michele Profeta nicht ganz richtig im Kopf ist. In der Zelle ist seine einzige Gesellschaft die Bibel. Die anderen Häftlinge halten sich von ihm fern. Der Psychiater Professor Vittorino Andreoli meint, dass wir es hier mit einer schweren Persönlichkeitsstörung zu tun haben. Eine Diagnose, die von Professor Giovanni Battista Traverso, dem neuen Berater der Verteidigung, bestätigt wird. Er meint, dass Michele unter anderem eine schwere, durch Borderline, narzisstische und paranoide Züge gekennzeichnete Störung habe und dass ein unreifes und zerbrechliches Ego unter hohem Stress zu einer psychotischen Entgleisung geführt habe. Für Micheles Anwalt reicht das aus, um einen Freispruch aufgrund von Unzurechnungsfähigkeit zu fordern. Doch dieser Meinung sind nicht alle. Ist Michele Profeta psychisch krank oder nur ein gerissener Krimineller? Das ist schwer zu sagen. Der Kriminologe Carmelo Lavorino hat seine Zweifel. Er meint, und wir kennen das ja auch schon aus anderen Fällen, dass das halt der typische Versuch sei, sich vor einer lebenslangen Haft zu retten. Seiner Meinung nach kam dieses Geständnis, diese Erzählung von den Stimmen, viel zu spät und die Anzeichen für eine seelische Erkrankung hätte man viel früher schon erkennen können müssen. Er ist davon überzeugt, dass Profeta ein Hedonist ist, der um des Tötens willen getötet hat und um sich daran zu bereichern. Michele muss jedenfalls seine Strafe im Gefängnis Due Palazzi in Padua antreten. Nachdem aber im Juni 2002 eine Feile in seinem Brillenetui gefunden wird, die er wohl für einen Fluchtversuch nutzen wollte, wird er in das Gefängnis von Voghera in der Provinz Pavia verlegt. Im Laufe seiner Haft wird ihm gestattet, Philosophie zu studieren. Dafür hatte er sich ja immer schon interessiert. Und gerade als er im Juristenzimmer des Gefängnisses San Vittore seine erste Universitätsprüfung in der Geschichte der Philosophie ablegen will, erleidet er einen Herzinfarkt. Die Wärter rufen nach dem Gefängnisarzt, aber der kann nichts mehr tun. Michele Profeta stirbt am 16. Juli 2004. Auf viele Fragen hat man bis heute keine Antwort bekommen. Zum Beispiel, welche Bedeutung die Spielkarten hatten und wozu die zahlreichen Handys gedient haben, die in seiner Wohnung gefunden wurden. Warum hat er sich gerade dann auf einen Fluchtversuch eingelassen, als die Vorverhandlungen ihren Höhepunkt erreichten? All das und mehr sind Fragen, die wohl für immer unbeantwortet bleiben werden. Ihr Lieben, das war's für heute. Auf Steady finden alle meine wunderbaren Komplizis in diesem Monat ein super spannendes Interview mit meiner Freundin Bita, die als Kriminaltechnikerin ihren Traumjob gefunden hat und ihn leider in Österreich nicht ausüben kann. Warum? Das erzählt sie drüben auf Steady für alle ab Unterstützer Level 2. Lasst es euch also nicht entgehen. Es gibt auch wieder die Möglichkeit, die Mitgliedschaft als Geschenk zu verschenken. Alle Infos dazu findet ihr auf steadyhq.com/darfseinbisserlmordsein. Ich freue mich und bin irrsinnig dankbar für jede Unterstützung, weil das einfach das ist, was diesen Podcast am Laufen hält. Auch wenn das Bonusmaterial jeden Monat einen ordentlichen Mehraufwand für mich bedeutet, ich will euch ja etwas bieten für euer Geld und euch glücklich machen. Diesmal geht mein besonderer Dank raus an diejenigen, die ich noch nicht begrüßt habe. Unter anderem Isabel D., Sven W., Jörg Sch. Und Anna Miriam L. Ihr seid die Besten. Danke. Ich freue mich auch auf viele neue E-Mails von euch, um das hier ein bisschen interaktiver zu gestalten, also bloß keine Angst. Und darum schreibt mir bitte, damit mir die Texte für was Schönes zum Schluss nicht bald schon ausgehen. Heute habe ich eine E-Mail von Martina für euch ausgewählt. Eure Geschichte für was Schönes zum Schluss könnt ihr über die Website schicken oder direkt an darfseinbisserl@gmail.com. Einfach ein bisschen was zum Schmunzeln, gern mit True Crime Bezug, aber muss nicht sein, so genau nehmen wir es hier am Ende nicht. Ich freue mich drauf. Jetzt also zu der E-Mail von Martina mit dem bestechenden Titel Der stachelige Briefdieb. Sie schreibt: Ich wohne in einem Altbau und die Briefkästen am Haus sind einfach horizontale Boxen mit Schlitz. Das heißt, die Post fällt nirgends runter, sondern liegt dann einfach in dieser Box und jeder kann von der Straße aus reinfassen und sie wieder rausziehen. Dass das so einfach geht, wurde mir erst bewusst, als ich das erste Mal merkte, dass Post fehlt. Ich war auf dem Weg nach draußen, hatte den Papiermüll dabei und habe in den Briefkasten geschaut, ob noch Reklame gleich mitgenommen werden kann. Ein Werbebrief ging mit in den Müll, ein Brief von der Bank mit einem Kontoauszug blieb im Briefkasten, den wollte ich dann nach dem Ausgehen mit hochnehmen. Als ich dann aber am Abend wieder zu Hause war, war der Briefkasten leer. Selbstverständlich habe ich erstmal meine Zurechnungsfähigkeit angezweifelt und vermutet, dass ich den Brief vorhin doch aus Versehen mit weggeworfen habe. Irgendwie hat es mich aber doch nicht losgelassen. Dabei ist mir eingefallen, dass ich schon mal eine Mahnung erhalten hatte und ich mir sicher war, dass ich nie eine Rechnung dazu gesehen habe. Irgendwie ergab dann alles Sinn. Jemand klaut meine Post. Ich war so schockiert und habe am nächsten Tag direkt meine Bank angerufen. Die meinten aber, dass man nur mit der IBAN, die ja auf dem geklauten Kontoauszug stand, nichts anfangen kann und ich mich entspannen soll. Ich entspannte also und das Schwinden der Panik machte Platz für Wut. Wer zum Geier kommt auf die Idee, meine Post zu klauen? Ich habe weder Omas noch reiche Tanten, die mir Grußkarten mit Bargeld schicken. Was willst du bitte mit meinen Rechnungen und Werbebriefen? Ich war so sauer. So sauer, dass ich dachte, na warte, dir zeige ich's. Ich habe also einen Kaktusauswuchs abgeschnitten und unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen in meinen Briefkasten gelegt. Diese waren nötig, denn der Kaktus hat ganz fiese kleine Stacheln, in die ich schon mal versehentlich gefasst habe und danach stundenlang mit der Pinzette die Stacheln aus der Hand rupfen musste. Ich ließ den Kaktus 3 Tage im Briefkasten liegen, bevor ich ihn entsorgte. Da in der Zeit Post eingeworfen wurde, konnte ich nicht mit Sicherheit sagen, ob der Kaktus angefasst wurde oder nur durch die Briefe verschoben war. Mit der Kaktusaktion war die Sache für mich aber erledigt. Wenige Tage später traute ich meinen Augen kaum, als ich ein Blatt Papier in meinem Briefkasten fand, auf dem nur ein einziges Wort stand. Autsch. Ich nehme das mal als Bestätigung, dass mein Briefkastendieb auf den Kaktus gepackt hat und bin gleichermaßen irritiert und belustigt, dass dieser Mensch mir ernsthaft eine Autsch-Notiz hat zukommen lassen. Mittlerweile habe ich mir einen gezackten Briefkastenschutz gekauft, den ich dann anbrachte und man somit nicht mehr so leicht etwas aus dem Briefkasten holen kann. Ich glaube aber ohnehin, dass der Dieb seine Lektion gelernt hat. So, das war die Geschichte des stacheligen Briefdiebs. Nochmal danke an euch und liebe Grüße aus Köln, Martina. Eine großartige Lösung, die du da gefunden hast, Martina. Hut ab, wirklich. Wollen wir mal hoffen, dass das dem Dieb eine Lehre war und er oder sie sich seither nicht mehr an dem Eigentum anderer vergreift. Eure selbsterlebten oder aus der Familie überlieferten Geschichten könnt ihr, wie gesagt, über die Website www.darfseinbisserlmordsein.com einschicken oder direkt an die E-Mail-Adresse, die findet ihr aber auch auf der Homepage. Bitte nicht über Instagram, das ist einfach zu unübersichtlich. Hier freue ich mich aber auf jeden Fall auch über eure Nachrichten und Kommentare @darfseinbisserlpodcast. Und natürlich freue ich mich, wenn ihr diesem Podcast folgt und ihm 5 Sterne gebt in eurer Podcast-App. Wer sich für eine Mitgliedschaft oder eine Geschenksmitgliedschaft zu Weihnachten interessiert, den Link dafür findet ihr in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal, dann mit der letzten regulären Folge in diesem Jahr. Es geht so schnell vorbei, oder? Ich freue mich drauf. Bis dann. Bussi. Baba.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Liebe findet den unterschiedlichsten Ausdruck quer durch die Geschichte. Doch ist es wirklich immer Liebe? Lasst uns über Sex sprechen, von skandalösen Stories aus der Antike über die Geschichte von Fetischen bis hin zu den unanständigen Geheimnissen berühmter Personen. Bei Liebesgeschichte gehen wir der Entwicklung der menschlichen Sexualität auf den Grund. Unterhaltsam, lehrreich und im besten Sinne des Wortes tabulos stellt Franziska Singer, das bin ich, jede Woche die Frage, wer, wann, mit wem und wie? Wer Liebesgeschichte überall, wo es Podcasts gibt.